Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Betrachtung des Epheserbriefes auch fortsetzen. Und wir stehen in Epheser Kapitel 2. Letzte Woche hatten wir die Verse 1 bis 10 betrachtet. Heute wollen wir die Verse 11 bis 22 bis zum Ende des Kapitels auch lesen. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Ich lese aus dem Wort Gottes. Darum gedenkt daran, dass ihr, die einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen und der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit. Lass uns beten, dass Gott uns seinen Geist schenkt, dass wir sein Wort in rechter Weise verstehen. Ja, lieber Herr, wir sind unfähig, auch diese geistlichen, himmlischen Realitäten zu verstehen, wenn du uns nicht deine Weisheit, deinen Geist verleihst, Herr. So bitten wir dich, Herr, öffne unsere Augen, öffne unser Herz, öffne, befähige unseren Verstand auch, dass wir das Recht verstehen und dass wir Gewinn davon haben, Herr. Du siehst auch, dass wir geneigt sind, auch träge zu sein und nur irdische Dinge zu verstehen und uns diesen irdischen Dingen zuzuwenden. Und es geht hier um Dinge, die einen ewigen Wert haben, die kostbar sind, Herr. Deshalb bitten wir dich, lass uns das erkennen, was du uns hier durch den Apostel Paulus auch offenbarst. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, letzte Woche hatten wir den Anfang von Kapitel 2 betrachtet und die größte Botschaft, die wichtigste Botschaft am Anfang von diesem Kapitel war, dass Gott uns durch seine Gnade gerettet hat. Ja, das unterscheidet unseren Glauben von allen Religionen dieser Welt, dass dieser Glaube nicht auf dem basiert, was der Mensch tut, sondern auf dem ruht, was Gott tut, was er getan hat und was er tut. Gott hat uns in seine Gnade gerettet mittels des Glaubens. Und Gnade ist per Definition auch ein unverdientes Geschenk. Das haben wir nicht verdient. Das haben wir uns nicht erarbeitet. Paulus betont, dass wir nichts getan haben, gar nichts, kein Werk, keine Tat, dass es verdient, dass Gott uns in seinen Himmel aufnimmt. Deshalb wollen wir Gott für seine Gnade loben und preisen. Wir haben auch gesehen, dass das, was Paulus die Gerechtigkeit Gottes nennt, keine menschliche Gerechtigkeit ist, Sie liegt außerhalb des Gesetzes. Sie liegt außerhalb der menschlichen Fähigkeiten. Es ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus, die uns durch den Glauben an ihm auch zugerechnet, angerechnet wird. Nachdem Paulus auch über diese vertikale oder senkrechte Dimension des Heils gesprochen hat in den ersten 10 Versen, dann geht er hier in den Versen 11 bis 22 auf die waagerechte, auf die horizontale Dimension dieses Heils ein. In seine Gnade hat Gott in Christus auch uns als sein Volk aufgenommen, auf die gleiche Weise wie die Juden damals. Und was Paulus hier in diesem Abschnitt sagt, darf nicht missverstanden werden. Der Hauptgedanke, den er vermitteln will, ist nicht so sehr, dass in Christus der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden und Heiden aufgehoben wurde, abgeschafft wurde. Obwohl das auch ein Argument ist, das will er nicht bestreiten, das betont er auch. Nein, der Hauptgedanke hier ist, dass wir, die Nichtjuden, wir, die Heidenchristen, Israel einverleibt worden sind und nun genauso wie sie Gottes Volk sind. Das ist der Hauptgedanke. Paulus sagt in Römer 11, dass wir nun Anteil an dem Saft haben, der aus der Wurzel des kultivierten Ölbaums aufsteigt. Dass nicht wir die Wurzel tragen, sondern dass diese Wurzel uns trägt. Wir sind in diesen Ölbaum eingepfropft worden, sagt Paulus, sodass wir die gleiche Hoffnung haben wie das Volk Israel. Dieselbe Gnade, die einst das Volk Israel aus allen Völkern der Erde auserwählt hat. Und wir sehen, Israel hat in sich keine Besonderheit. Sie wurden auch aus reiner Gnade erwählt und auch gerettet. Diese Gnade hat nun die Grenzlinien dieses Volkes erweitert, wie wir in Jesaja 54 lesen, Vers 2. Den Raum des Zeltes Israels ist jetzt erweitert worden, indem diese Gnade alle jene unter den Heiden einschließt, die an Jesus Christus glauben. Und Paulus betont in diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, auch, dass die Erlösung nicht in erster Linie etwas Individuelles ist. Eine Sache zwischen dir allein und Gott, wie viele Menschen heute denken. Viele Menschen sehen heute das Heil als, wie gesagt, etwas zwischen mir und Gott. Das geht mich an und das geht Gott an, aber das geht den anderen nicht an. Das ist nicht, was Paulus hier uns hier klar machen möchte. Er möchte uns verdeutlichen, dass wir in eine Familie adoptiert worden sind. Wir sind adoptiert worden als Kinder Gottes in die Familie Gottes. Paulus betont die gemeinschaftliche Dimension der Erlösung. Erlösung ist nicht nur individuell, das ist gemeinschaftlich. Und Gott wird am meisten verherrlicht, wenn seine Kinder lernen, miteinander zu leben und sich gegenseitig in Liebe aufzubauen. Das werden wir auch sehen in den Bildern, die uns auch hier in diesem Abschnitt gegeben sind. Wir können diesen Text, diesen Abschnitt in drei kleinen Abschnitten auch aufteilen. Die Verse 11 bis 13, dann die Verse 14 bis 18 und dann die Verse 19 bis 22. In den Versen 11 bis 13 vergleicht Paulus die Situation von früher und die Situation von jetzt. Was waren wir früher, wir Heidenchristen, und was sind wir heute? Was sind wir jetzt? Paulus sagt, gedenk daran. Es ist sehr wichtig, dass wir daran gedenken, dass wir uns das vor Augen führen, was wir vorher waren und was wir jetzt durch Jesus Christus mittlerweile sind. Vorher, sagt Paulus, waren wir Unbeschnittene. Die Heiden waren Unbeschnittene, ohne Messias, ohne das Recht, zum Volk Gottes zu gehören, ohne Bündnisse, ohne Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Menschen, die bestimmte Religionen haben, können denken, sie kennen Gott, sie haben eine echte Religion, aber das ist nicht, was Paulus hier sagt. Er sagt, dieses Privileg, dieses Vorrecht gehörte dem Volk Israel allein. Und wir Heiden, alle, die andere Religionen hatten, waren in Wirklichkeit ohne Gott, hatten keinen Zugang zu dem alleinigen Gott. In den Versen 1 und 2, in Kapitel 2, hatte Paulus bereits gesagt, dass sie zuvor in ihren Übertretungen gestorben waren. Er betont auch, er ruft uns ein, auch das zu bedenken, was wir früher waren. Er sagt, wir waren früher tot in unseren Übertretungen, in unseren Sünden. Und jetzt kommt er wieder auf diese Frage, gedenkt daran. Wir sollen uns auch wieder an die Vergangenheit erinnern. Warum erwähnt er jetzt diese Vergangenheit noch einmal? Und diesmal in Bezug auf unseren Status als Heiden. Ja, manche denken, dass Paulus hier die Christen davon abhalten wolle, sich als alleinige Erben der Verheißung an Israel zu sehen und sie davor warnen will, auch sich als das Ersatzvolk Gottes zu sehen, nur weil Israel in seiner großen Mehrheit damals den Messias verworfen hat. Das ist auch ein Thema, was Paulus auch im Römerbrief anspricht. Römer zum Beispiel haben sich gefragt, also wenn Israel das erwählte Volk Gottes ist, warum sind so wenige Christen zum Glauben gekommen? Und kann es nicht sein, dass jetzt die Gemeinde der Heiden dieses Volk ersetzt? Das ist auch übrigens die Lehre der katholischen Kirche, dass die Kirche Israel ersetzt hat. Ich denke eher, dass Paulus hier den Heidenchristen uns also klar machen will, dass wir durch Gottes Gnade nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern auch die gleichen Privilegien wie das Volk Gottes haben. Indem er sagt, ihr wart früher unbeschnitten und jetzt gehört, seid ihr nahe geworden. Will er uns klar machen, dass wir jetzt die gleichen Privilegien, die gleichen Vorrechte wie das Volk Israel genießen. In Römer 9, die Verse 4 bis 5, spricht Paulus von diesen Privilegien. Er beschreibt die Privilegien des Volkes Israels. Er sagt, ihnen gehören die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Wunderbare Dinge, die dem Volk Israel gehören. Und was Paulus hier in diesen Zeilen den Heiden auch zu verstehen geben möchte, wenn er so beschreibt, was den Stolz des jüdischen Volkes ausmacht, ist, welche Privilegien wir haben, dass wir die gleichen Privilegien haben. Es ist nicht so, dass den Vorhang der Juden gegenüber den Heiden auf der Grundlage menschlicher Eigenschaften gehört, dass er das rechtfertigen will. Nein, also wir sehen schon, dass Paulus sagt, dass er selbst, das sagt er im Philipperbrief, er selbst war damals stolz, ein Jude zu sein. Aber dann sagt er, was mir früher ein Gewinn war, was früher für mich galt, das halte ich jetzt für Dreck, wortwörtlich für Kot. Und beachtet auch hier, dass er mit einer gewissen Ironie über diejenigen spricht, die sich als beschnitten sehen. Die sogenannten Beschneidung, aber eine äußerliche Beschneidung. Der meint auch wahrscheinlich indirekt, die sind das aber nicht wirklich von Herzen, Was zählt, ist die Beschneidung des Herzens, nicht die äußerliche Beschneidung. Was er mit der Besonderheit des jüdischen Volkes meint, ist in Wirklichkeit nicht, dass sie besondere Menschen sind, dass sie ein besonderes Volk sind, aus sich selbst heraus, sondern dass der wahre Gott sich in der Vergangenheit nur ihnen offenbart hat. Es geht hier um Gott, um was er getan hat. Darauf kommt es an, den wahren Gott zu kennen. Wer sich rühmen will, der rühme sich, sagt Gott, dass er Barmherzigkeit erlangt hat, dass er mich kennt. Das sehen wir sehr gut bei David. Zum Beispiel, wenn er im Psalm 34, Vers 3 sagt, meine Seele rühme sich des Herrn. Meine Seele rühme sich des Herrn. Das, was er meint ist, ich bin stolz auf Gott, der mich gerettet hat. Die Beschneidung nahm bei den Juden eine herausragende Stellung ein. Es war sehr wichtig, auch heute noch. Sie war das sichtbare Zeichen des Bundes. Wir lesen in der Schrift, dass das Zeichen des alten Bundes darin bestand, dass die Menschen sich beschneiden ließen. Ein Bund, den Gott mit Israel allein geschlossen hatte. Und wenn die Juden also die Heiden als unbeschnitten bezeichneten, so betonten sie damit, dass diese keinen Anteil an der Gemeinschaft mit Gott hatten. Sie waren in Bündnissen mit Israel völlig Fremden. Nun aber, sagt Paulus in Kolosser 2, Vers 11, haben die Heiden in Christus eine Beschneidung empfangen, die nicht mit Händen geschieht, also keine äußerliche Beschneidung, kein äußerliches Ritual, sondern die Gott wirkt, indem er unser fleischliches Wesen ablegt. Es ist etwas, was Gott bewirkt durch die Wiedergeburt. Das ist die wahre Bedeutung der Beschneidung. Die Beschneidung war nur ein Zeichen von der zukünftigen Beschneidung, die Gott durch seinen Geist auch wirken würde. Und ebenso war auch das Gesetz für die Juden ihr Stolz. Das war der Stolz des Volkes. Paulus beschreibt den frommen Juden in Römer 2 folgendermaßen. Auch mit einer gewissen Ironie hier. Er sagt, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Ja? Gott ist dein Ruhm, Gott ist dein Stolz. Ist gut. Und du kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt. Es geht hier um das Gesetz. Du kennst den Willen Gottes durch das Gesetz. Weil du, sagt er, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Aber dann sagt er, aber warum tust du nicht, was du da liest? Warum lernst du nicht daraus? Wie kann Gott dein Stolz sein, wenn du nicht praktizierst, was er dir befiehlt, was er sagt? Ist interessant, in Galater 2, Vers 15 zu lesen, erinnert euch diesen Streit zwischen Paulus und Petrus, als Juden kam nach Galatien und eigentlich, es war nicht Galatien, es war Antiochia, dass Petrus auch mit den Heiden gegessen hat und plötzlich trennt er sich von ihnen, weil er Angst hat, es von den Juden auch gerichtet zu werden, zur Verantwortung gezogen zu werden. Er wird auch von Paulus zurechtgewiesen. Und Paulus wendet sich an ihn und erklärt ihm, er macht deutlich hier in Galater Kapitel 2, Vers 15, dass die Rechtfertigung durch den Glauben geschieht, nicht durch Werken. Und er sagt auch, wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Ja, wir sind keine Sünder wie die Heiden. Also man sieht so einen gewissen Stolz hier. Aber er nutzt das, um zu sagen, und trotzdem werden wir nicht auch durch diese Vorrechte gerechtfertigt, sondern allein durch die Gnade Gottes, durch den Glauben in Jesus Christus. Das ist auch, was Paulus auch betont später im Philipperbrief, in dem er sagt, also was mein Stolz war, das habe ich jetzt total verworfen, weil ich weiß, das nützt mir nicht vor Gott. So werde ich nicht vor Gott gerecht. Warum sagt Paulus das? Wahrscheinlich will er damit zum Ausdruck bringen, dass Erkenntnis, Tatsache, dass wir Gott kennen, dass wir eine vollkommene Theologie haben, dass wir alle Privilegien haben, das alles reicht nicht aus, um uns vor Gott gerecht zu machen. Aber Gott sei gepriesen, dass Jesus Christus alles getan hat, was nötig war, was notwendig war, um uns näher zu Gott zu bringen. Paulus fasst diese Entfremdung der Heiden von Gott mit den Worten zusammen: Ihr wart fern, ihr lag in der Ferne. Die Heiden waren früher, wir waren früher ohne diesen Gott. Jetzt aber sind wir nahegebracht worden. Und das verdanken wir dem Tod Christi am Kreuz. Jetzt schauen wir uns die Verse 14 bis 18 an, wo es um Christus, den Versöhner, geht. Christus, betont Paulus, ist derjenige, durch den wir dieses Vorrecht genießen, der uns nahe Gott gebracht hat. Und was bedeutet er? Was bedeutet dieser Christus für uns? Und was hat er durch sein Werk bewirkt? Das möchte Paulus jetzt erläutern. Er betont zuerst in Vers 14, dass Christus unser Friede ist. Er sagt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Was meint er damit, wenn er sagt, Christus ist unser Friede? Lesen in Römer Kapitel 5, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben. Aber inwieweit ist Christus selbst unser Friede? Es ist interessant auch, dass hier Paulus einen Vers aus dem Alten Testament zitiert. Er zitiert einen Vers aus dem Buch des Propheten Mischa, Kapitel 5, Vers 4. Aber dort geht es um was anderes. Wenn wir in Mischa Kapitel 5 schauen, dort geht es um den Schutz, den der Messias in der Zukunft bieten wird, seinem Volk bieten wird, falls Israels Feinde, in diesem Fall sind die Assyrer gemeint, im Kontext von Mischa damals, erneut in das Land eindringen sollen. Sie sind einmal eingedrungen, haben das Volk nach Assyrien verschleppt. Und er sagt in der Zukunft, wenn der Messias kommt, dann wird das nicht mehr geschehen. Denn der Messias wird uns Schutz bieten. Und auch interessant, Paulus, er sagt, ja, okay, das Land wird, wenn der Messias kommt, wird stark genug sein, um sich selbst zu verteidigen, dank dieses Messias. Und Paulus interpretiert diese Stelle hier nicht in ihrem ursprünglichen Sinne. Das ist interessant, wo diese Feindschaft auch zwischen Assyrer, also zwischen Heiden und Juden noch besteht, sondern um zu sagen, dass es eine echte Verständigung zwischen denen geben wird, die einst Feinde waren, hier die Assyrer, und dem Volk Gottes und den Christen. Jesus hat nicht nur Frieden zwischen Gott und uns gestiftet, sondern er auch diejenigen versöhnt, die Feinde waren. Das ist auch, was Paulus hier betonen will. Die in der Feindschaft leben, die Feinde waren, und das wird auch im Alten Testament betont, auch in der prophetischen Rede, sind jetzt keine Feinde mehr. Sie sind versöhnt worden. Paulus geht weiter. Durch seinen Tod, sagt er, hat Christus die Scheidewand, den Zaun zwischen Juden und Nichtjuden niedergerissen. Und damit spielt Paulus auf die Tempelmauer an. Wie ist das im Tempel? Die Tempelmauer dafür sorgte, dass die Heiden keinen Zugang zum Heiligtum hatten. Es verwehrte ihnen diesen Zugang ins Heiligtum. Nichtjuden durften zwar im Vorhof anbeten, aber sie durften nicht in den inneren Bereich des Tempels gehen, der den Tempel, der den Kindern Israels vorbehalten war. Indem er seinen Leib dem Tod übergeben hat, so Paulus, hat Jesus die Wirkung dessen aufgehoben, was Juden und Heiden zu Feinde machte, nämlich das Gesetz des Mose in seinen Geboten und Regeln. Hier spricht Paulus von dem Gesetz in seiner Gesamtheit, nicht nur, mal sehen, nicht nur als Gebote, sondern auch als Zeremonien und alles, was dazu gehörte. Und diese Behauptung hier, was er sagt, er spricht sehr negativ hier über das Gesetz. Also er sagt hier, er hat in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. So, er hat das Gesetz der Gebote hinweggetan, sagt Paulus. Diese Behauptung von Paulus bedarf unbedingt einer Erklärung hier. Was meint er? Inwiefern hat Gottes Gesetz die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden geschürt? Das ist, was er sagt hier. Das Gesetz sorgte für eine Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Es gibt zunächst zwei Dinge, die wir in Bezug auf das Gesetz, auf die Rolle dieses Gesetzes, die ausgeschlossen werden müssen. Paulus will zwei Dinge nicht sagen. Er möchte nicht, obwohl er sagt, dass Jesus für alle, die glauben, das Ende des Gesetzes ist, das sagt er auch im Römerbrief, im Galaterbrief, will Paulus nicht sagen, dass Jesus die Gebote Gottes abgeschafft hat. Nein, die Gebote Gottes sind wichtig und sie bleiben erhalten, sie entsprechen dem ewigen Charakter Gottes. Er will nicht sagen, dass Jesus die moralische Dinge des Gesetzes abgeschafft hat, die Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel. Zweitens will er auch nicht sagen, dass das Gesetz die Heiden völlig vom Heil ausgeschlossen hätte. Er will nicht sagen, dass es im Alten Testament den Heiden unmöglich war, gerettet zu werden. Wir haben auch wir haben viele Beispiele im Alten Testament. Wir haben das Beispiel der Rahab, wir haben das Beispiel der Ruth, das Beispiel des Naimans oder der Witwen aus Zapat. Wir haben viele Beispiele. Was er meint hier, ist, dass die Barriere, der Zaun, was er als Zaun oder als Scheidewand hier beschreibt, diese Barriere zwischen Juden und Heiden, zum großen Teil eine psychologische Barriere war. Die Antipathie, die Feindschaft der Juden gegenüber den Heiden war auf ein Überlegenheitsgefühl seitens der Juden zurückzuführen. Die Juden hatten nicht verstanden, dass sie auch aus Gnade gerettet worden waren. Und sie fühlten sich überlegen gegenüber den Heiden. Und er sagt, das hat Jesus jetzt abgeschafft, dieses Überlegenheitsgefühl. Christus hat nun aus Juden und Heiden, sagt er, einen neuen Menschen geschaffen. Einen neuen Menschen, in dem jeder Stolz auf Rasse, Stolz auf Kultur, Stolz auf Erkenntnis, keine Rolle mehr spielt. Paulus sagt im Galater Kapitel 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche in Christus, meint er. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Auch spricht hier von kulturellen, von gesellschaftlichen Regeln. Und das ist in Christus abgeschafft worden. Ihr seid alle einer in Christus Jesus, sagt er. Ein neuer Mensch. Was Paulus in den Versen 17 und 18 betont, er kommt und verkündigte Frieden euch, den Fern und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Was er da sagt, ist, dass Christus nicht nur die Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden wiederhergestellt hat. Er hat auch die vertikale Beziehung zwischen sündigen Menschen und Gott wiederhergestellt. Das hat er für die Juden sowohl für die Juden als auch für die Heiden gemacht. Denn es ist nicht, weil die Juden das Gesetz hatten, die Verheißungen, dass sie automatisch gerecht waren. Beide, Juden und Heiden, brauchten einen Messias, einen Erlöser. Und das ist jetzt durch Jesus Christus neu geworden. Christus hat diese verlorene Beziehung zu Gott wiederhergestellt, indem er sein Leib, sein Leben am Kreuz gegeben hat. Und Paulus zitiert hier einen Vers aus Jesaja 57, Vers 19, um zu betonen, das ist der Vers, er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Das kommt aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und das sagt er, um zu betonen, dass dieser Friede zwischen Gott und den Menschen sowohl die Nahestehenden, das sind die Juden, als auch die Fernstehenden, die Heiden, betrifft. Und im Kontext von Jesaja 57 ist es nicht klar, was gemeint ist mit den Nah und den Fernen. Die meisten denken, wahrscheinlich sind die Fernen die Juden aus der Diaspora, die nicht direkt in Judäa um Jerusalem herum gelebt haben. Und das interpretiert Paulus anders. Er sagt, es geht nicht um die Juden aus der Diaspora, es geht auch um die Heiden, die jetzt an Jesus Christus glauben. Sie sind nahe geworden. Sie sind in dieses Volk eingeschlossen worden. Durch Jesus haben wir jetzt Zutritt zum Vater, sagt er im Vers 18, in einem gemeinsamen Geist. Wir haben Zutritt zum Vater durch den Geist, in einem gemeinsamen Geist. Das spricht durch den Geist, aber auch vereint auch durch diesen Geist. Und das ist auch, was Jesus zum Beispiel der samaritischen Frau auch erklärt. Kennt diese Geschichte in Johannes Kapitel 4, wo die Frau auch das nicht erkannt hat. Er sagt, ihr Juden, ihr betet Gott in Jerusalem an und wir hier auf diesem Berg Gerizim. Und Jesus sagt, es kommt die Zeit, Frau, wo weder in Jerusalem noch auf diesem Berg Gott angebetet wird, sondern Gott will Anbeter im Geist und der Wahrheit. Denn solche Anbeter gefallen ihm. Und es wird die Zeit, wo es so sein wird. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Teil, die Verse 19 bis 22, wo es um die neue Stellung der gläubigen Heiden geht. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen. Ja, Paulus bezieht sich zunächst hier auf die Stellung der Ausländer in Israel, der Fremden in Israel. Fremden waren zwar im Land Israel akzeptiert, wir sehen, dass viele in Israel gelebt haben, auch viele haben sich dem Volk bei dem Auszug aus Ägypten angeschlossen. Wir lesen, es gab eine Schar von Menschen, die sich dem Volk angeschlossen haben und die auch in Israel gelebt haben. Genauso wie heute leben sehr viele Araber in Israel. Aber diese Fremden hatten im Alten Bund nicht die Privilegien der Israeliten. Wir lesen zum Beispiel, dass kein Ausländer am Passafest teilnehmen durfte. Wer am Passafest, in den Tempel auch gehen durfte, musste Jude werden. Er musste sich beschneiden lassen, ein Jude werden, ein Proselyt. Dies unterscheidet sich übrigens auch nicht von der jetzigen Situation eines Ausländers in einem Land, das nicht sein eigenes ist. Ja. Wenn du als Ausländer in Deutschland lebst, hast du auch kein Wahlrecht. Wir sehen, es ist nicht anders heute. Aber er sagt jetzt, es ist in Jesus Christus anders geworden. Ihr seid keine Fremde mehr, ihr seid keine Ausländer mehr in dem Reich Gottes. Ihr seid Mitbürger. Und er sagt auch, ihr seid Mitbürger der Heiligen. Hier meint er wahrscheinlich nicht nur Mitbürger des Landes Israels im geistlichen Sinn, sondern er sieht hier wahrscheinlich alle, die an Gott im Laufe der Geschichte, im Laufe der Heilsgeschichte geglaubt haben. Das sehen wir zum Beispiel im Kapitel 11 vom Hebräerbrief, dass der Autor des Hebräerbriefes zurück er blickt auf eine ganze Schar von Zeugen zurück, angefangen von Abel zum Beispiel. Und laut Hebräer 12, Vers 1, also in Folge von diesem Kapitel 11, haben Gläubige, Juden und Nichtjuden, eine Wolke von Zeugen um sich. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns, auf die wir zurückblicken sollen. Und es wird auch betont hier im Hebräerbrief, dass alle, die schauen auf uns und irgendwie, wie wenn sie in einer Art Amphitheater wären und schauen auf die Privilegien, die wir haben, dass wir heute den Messias auch erkannt haben, dass wir auch die Früchte seines Werkes auch direkt genießen dürfen. Paulus verwendet dann zwei weitere Bilder, um die Situation der gläubigen heidnischen Herkunft zu beschreiben. Zwei Bilder verwendet er. Zunächst das Bild einer Familie. Das Bild der Familie. Und dann das Bild des Tempels. Mit dem Bild der Familie, wenn er sagt, ihr seid jetzt Gottes Hausgenossen. Ja, er sagt, ihr seid Mitglieder der Familie. Er will nicht nur betonen, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind und dass er uns als seine Kinder liebt. Ja, das will er auch sagen. Aber vor allem will er uns deutlich machen, dass wir in Christus die Rechte von Söhnen und Töchtern empfangen haben. Er spricht hier in erster Linie von unserer rechtlichen Situation vor Gott. Wir haben die Rechte, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr Fremden, wir sind nicht im Grunde genommen Sklaven jetzt, die in einer Familie gelebt haben, aber nicht die Rechte von Söhnen und Töchtern hatten, sondern wir sind tatsächlich Söhne. Nicht nur das Wort Kind bedeutet nicht unbedingt, was mit Sohn und Tochter gemeint ist. Wir haben die Rechte von Söhnen und Töchtern. In Galater 4, Kapitel 4, Vers 7 sagt Paulus, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ja, seht, es geht um dieses Erbe, um die Rechte eines Sohnes oder die Rechte einer Tochter. Und wir erinnern uns, dass in Kapitel 1 dieses Briefes an die Epheser Paulus gesagt hat, dass der Geist Gottes das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Er hat schon von diesem Erbe gesprochen. Er sagt, der Geist Gottes gilt als Unterpfand. Er bezeugt, dass wir Erbe Gottes sind. Es ist nicht nur die Schrift, die das sagt, sondern wir haben auch in uns selbst auch diese Gewissheit durch den Heiligen Geist, dass wir zu Gott gehören, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Und das zweite Bild, das Paulus hier verwendet, ist das Bild eines Tempels. Denn Gott, wie er sagt, aus lebendigen Steinen baut. In 2. Korinther 6 sagt Paulus, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes sind. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Petrus sagt auch dasselbe in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 5. Er sagt, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Er beschreibt diesen Tempel auch im Vers 20, aber wir werden diesen Vers heute nicht betrachten. Das wird Bestandteil einer anderen Predigt sein, nur dieser Vers 22. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir werden mal sehen, was das heißt, dass Christus der Eckstein ist und auf welche Grundlage unser Glaube beruht. In den Versen 21 und 22 nennt Paulus auch zwei wichtige Dinge, besser gesagt vier, wobei sind Paare, die miteinander im Einklang sind. Ja, Und wir werden jetzt nun auf diese zwei bzw. vier Dinge auch eingehen. Er betont zunächst, dass der Zement, der die Steine dieses Tempels miteinander verbindet, auch Christus ist. Christus ist nicht nur ein Eckstein, sondern er ist auch der Zement, der die Steine zusammenhält. Und dann spricht er in Bezug auf diesen Tempel von einer heiligen Wohnung, weil Gott durch seinen Geist darin wohnt. Die Wohnung ist heilig dadurch, dass der Geist darin wohnt. Also Christus ist nicht nur der Eckstein des Baus dieses Tempels, wie wir es in Vers 20 lesen. Er wird auch hier als Zement, auch indirekt beschrieben, der uns verbindet. Und dieser zweite Gedanke, dass Christus uns verbindet, unterstreicht die Tatsache, dass du deine Funktion in diesem Bau, du als Christ heute, du kannst deine Funktion in diesem Baum, in dieser Bau, in diesem Tempel nur erfüllen, wenn du selbst mit Christus verbunden bist, in Gemeinschaft mit ihm lebst. Paulus wird in Kapitel 3 sagen, Christus wohne in euren Herzen durch den Glauben. Christus ist nicht nur eine Sache, die in deinem Kopf sein muss. Es geht nicht nur, also wir haben gesehen, es ist auch wichtig, wenn wir von der Rechtfertigung sprechen, dass wir wissen, in welche legale Situation wir uns befinden. Aber Christus muss auch konkret in deinem Herzen wohnen. Und das ist eine direkte Beziehung mit ihm, die durch den Geist auch möglich ist. Und in Kolosser 2, Vers 7 sagt er, wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Er sagt also sehr wichtige Dinge. Wir haben jetzt keine Zeit, uns auch jetzt mit dieser Aussage vom Kolosserbrief zu befassen. Aber wir sehen hier, dass auch wenn gemeint ist, gewurzelt in ihm, das heißt wissen, dass du durch ihn gerechtfertigt bist, das ist nicht alles. Er sagt, wandelt in ihm, lebe in Gemeinschaft mit ihm, tagtäglich, suche ihn im Glauben, durch das Gebet, weil diese Beziehung zu ihm möglich ist, auch mit dem Vater. Sei gewurzelt in ihm, dass deine Schlagewurzeln, die praktisch tief in der Gemeinschaft mit ihm bestehen, und sei gefestigt im Glauben. Paulus erklärt auch im 1. Korinther 6, dass wir, da unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, und das ist ja auch sehr wichtig zu wissen, unser Körper, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, und deshalb sollen wir ihn reinhalten. Es geht um Heiligung hier. Aber was er hier betonen möchte, auch in diesem zweiten Bild, hier, der Wohnung, wo der Geist Gottes auch sein Wohnort gefunden hat, ist auch, dass die Gemeinde, nicht nur der Leib, nicht nur unser Leib, dass die Gemeinde selbst eine Wohnung für den Heiligen Geist ist. Und als solche sind es nicht nur du, nicht nur ich, sondern alle Christen sind dazu berufen, die Sünde zu meiden und nach Heiligung zu streben. Und es ist auch wichtig, dass wir uns nicht nur um uns kümmern und für uns sorgen, sondern dass wir dafür sorgen in der Gemeinde. Und es ist auch nicht nur Aufgabe der Leiter der Gemeinde, sondern es ist Aufgabe jedes Einzelnen, dass wir dafür sorgen, dass in der Heiligung gelebt wird in der Gemeinde. Das ist auch Thema zum Beispiel des Kapitel 5 im 1. Korintherbrief. Paulus spricht darüber. Er sagt, wenn die Gemeinde in ihrer Mitte Sünde duldet, ja, dann besteht die Gefahr, dass diese Sünde, die er mit einem Sauerteig auch vergleicht, den ganzen Teig durchsäuert. So sind auch, weil man Sünde geduldet hat, auch ganze Gemeinden kaputt gegangen. Die können zwar große Gemeinden sein, sie können auch viele Mitglieder haben, aber ab dem Moment, wo der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert hat, ist es in Wirklichkeit keine Gemeinde mehr vor Gott. Es ist eine traurige Sache in unserer heutigen Welt, dass es riesigen Gemeinden gibt, die vor Gott nicht mehr gelten. Wir kommen zum Schluss und wir wollen uns fragen, was will uns hier Paulus hier beibringen hier in diesem Abschnitt? Er bringt in diesem Abschnitt Israel und die Gemeinde in Verbindung. Er stellt eine Verbindung zwischen den beiden. Und dann die Frage, die sich dann stellt, ist, inwiefern spielt auch die Gemeinde heute die Rolle, die Israel im Alten Bund auch gespielt hat? Das sind die zwei Dinge, die wir hier notieren wollen. Wie ist es mit Israel im Alten Bund? Gott wollte einst mit Israel seine Herrlichkeit und durch Israel auch seine Herrlichkeit zeigen. Und er wollte diese Herrlichkeit auch durch den sichtbaren Tempel von Jerusalem auch zeigen. Diese Tatsache wird besonders deutlich durch die Herrschaft des Königs Salomos, also das ist der Höhepunkt des Königreichs in Israel, diese Herrschaft des Salomos. Das sehen wir auch zum Beispiel sehr gut mit diesem Zeugnis der Könige, der Königin von Sheba, die da oder Shaba, die Salomo besucht. Was sagt sie, nachdem sie alle diese Herrlichkeit gesehen hat? Ja? Sie hat die Herrlichkeit des Tempels gesehen, sie hat die Herrlichkeit Israels gesehen, des königlichen Hofes. Und was sagt sie? Sie sagt: Gepriesen sei der Herr, dein Gott. Ja, gepriesen sei der Gott Israels, der Gefallen an dir gehabt hat, sodass er dich auf den Thron Israels setzte. Und das ist sehr interessant. Weil der Herr Israel auf ewig liebt, deshalb hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Salomo ist nicht eine Besonderheit in sich, also der ist nicht nur der praktisch die vordere Stelle, der Repräsentant für dieses Volks. Aber es ist interessant, was sie sagt. Ja? Das ist, weil Gott Israel liebt, dass er euch diesen Segen gegeben hat. Wie will Gott heute seine Herrlichkeit offenbaren? Ja, durch seine Gemeinde, die, wie wir auch in der Schrift lesen, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit ist. Deshalb spielt auch diese gemeinschaftliche Dimension hier eine wichtige Rolle. Wie soll die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt, wenn nicht durch die Gemeinde? Und wie soll das geschehen, indem die Christen dazu berufen sind, in Licht zu leben? Jeder von uns, weil als Teil dieser Gemeinde, als lebendiger Stein dieses Baus ist dazu berufen, im Licht zu leben und den neuen Menschen, den Gott in Jesus Christus geschaffen hat, zu verkörpern. Das heißt, nach dem Vorbild Christi zu leben, weil dieser neue Mensch nach diesem Vorbild, nach diesem Ebenbild Christi auch geschaffen worden ist. Möge Gott uns helfen, dieses Licht nicht unter einen Scheffel zu stellen, unseren Glaube im Alleingang zu leben, als Privatsache, indem wir auch uns der Welt um uns herum anpassen oder indem wir sagen, ich kann sowieso nichts mehr ändern in dieser Welt, sondern dass Gott uns hilft, auch diesen Leuchter auf eine hohe Stelle zu stellen, damit die Hereinkommenden dessen Schein sehen und auch wissen, dass Gott Wirklichkeit ist und dass er uns lieb hat und dass er sich auch durch die Gemeinde, durch uns auch verherrlichen möchte. Amen.